Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt. 201. Und lud auf sich unsere Schmerzen. Heute haben wir einen etwas längeren Text aus dem Alten Testament, aus dem Prophetenbuch Jesaja, und zwar vom 52. Kapitel, Vers 13, bis zum 53. Kapitel, Vers 12. Das ist eine Stelle, die in manchen Synagogen nicht so gern gelesen wird, aber für die Christenheit ist diese Stelle von einer großen Bedeutung. Sie werden das jetzt gleich hören. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, so entstellt sah er aus. Nicht mehr wie ein Mensch und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder. So wird er viele Völker in Staunen versetzen, dass auch Könige ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn was ihnen nie erzählt wurde, das werden sie nun sehen, und was sie nie gehört haben, nun erfahren. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachteteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volks geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben. Und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen. Denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist, und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Ja, ein Text, bei dem Sie vermutlich so einen gewissen Wiedererkennungswert wiederfinden werden. Erstaunlich, das hört sich so an, als ob das alles auf Christus bezogen wäre. Aber Jesaja, weit, weit vor der Zeit, als Jesus auf der Erde war, geschrieben. Wie kann sowas sein? Es gibt viele, viele Auslegungen dazu. Auch natürlich von den Juden selbst. Die haben auch ihre Auslegung, was damit eigentlich gemeint ist. Aber darüber brauchen wir uns hier gar nicht zu unterhalten, weil es geht hier um eine entscheidende Sache, die immer so schwer verstehbar ist und bei der dann, wenn die Menschen versuchen, es zu erklären, man sehr schnell ins Formelhafte kommt. Da heißt es dann, er hat unsere Sünden auf sich genommen und er hat die Strafe auf sich genommen und weil er das tat, deswegen werden wir nicht bestraft und unsere Sünden sind vergeben. Und wenn man das mal ganz krass und ganz grob nimmt, rein äußerlich hört sich das so an, als ob Gott ganz unbedingt strafen müsse, wenn jemand Sünden begeht und wenn er jetzt seinen eigenen Sohn dafür nimmt, dann wird sein Bedürfnis nach Strafe erfüllt und die anderen kommen frei. Dieser Gott ist ein bisschen, na, ich sag's mal ganz deutlich, unappetitlich, wenn man ihn wirklich für einen solchen Gott hält. Und dennoch stimmen diese Sätze. Und das ist das Seltsame dabei. All die Sätze sind wahr, nur sie sind wie verschlossene Hülsen, die ihr Geheimnis nicht wirklich so preisgeben, dass man sie spontan versteht. Und deswegen wollen wir uns gar nicht so im Einzelnen jetzt mit diesem Text befassen, sondern mit dieser zentralen Frage. Wie kann das sein, dass ein Mensch unsere Sünden auf sich nimmt, unsere Krankheit trägt und damit unsere Heilung möglich macht? Dazu muss man eins wissen. Die Heiligkeit Gottes, das ist der Inbegriff der reinen, puren Liebe. Diese Heiligkeit ist so heilig, dass sie nichts, aber auch gar nichts, was nicht selbst pur Liebe ist und damit heilig ist, in seiner Nähe dulden kann. Genauso wenig wie ein reinlicher Mensch unglaublich ekelhaften Schmutz dauerhaft in seiner Nähe ertragen kann. Das mögen wir Menschen auch nicht. Und Gott hat einen Widerwillen gegenüber allem, was nicht Liebe ist. Und das, was nicht Liebe ist, ist in dem Augenblick, wo es die eigene Liebe verrät, automatisch von Gott getrennt. Gott muss dazu kein Gericht halten im Sinne von hinweg mit dir, sondern die Trennung ist schon da. Die Trennung ist das Natürlichste von der Welt. Das, was nicht Liebe ist, ist getrennt von dem, was Liebe ist. Das heißt, unsere kleinste Haltung der Selbstliebe, egal was wir machen, wo wir uns für wichtiger halten als andere, wo wir eben nicht pur Liebe sind, und wer ist das schon, ist dadurch automatisch von Gott getrennt. Punkt aus, Schluss, könnte man sagen. Könnte Gott auch sagen. Es wären dann sehr wenige, wirklich sehr wenige, die noch in die Nähe Gottes kommen könnten. Wir alle wären das, was man im christlichen Sinne verloren nennt. Verloren heißt nur getrennt. Getrennt. Unendlich weit getrennt. Und nur in unserer eigenen, ich sag's mal nicht ganz deutlich, aber in unserer eigenen Soße schwimmend. In dem, was uns entspricht. Und da kämen wir auch nicht mehr raus. Und somit bleibt die Frage übrig, was gibt es da überhaupt für eine Möglichkeit, für einen Gott jetzt das Getrennte wieder ihm selbst nahe zu bringen? Wie soll das funktionieren? Soll er die Menschen nehmen, verwandeln, indem sie nun pur Liebe wie er werden, und dann können sie sich ihm wieder nähern, und dann könnte so etwas wie eine neue Einheit entstehen? Wenn Gott uns nehmen würde und uns einfach umwandeln würde, dann wäre das eine Art von Neuschaffung. Wir wären nicht mehr wir selber. Wir wären ganz neu. Wir wären noch nicht mal wir. Und das heißt also, anders ausgedrückt, eigentlich würde er uns dann vernichten und neu schaffen. Aber noch nicht mal uns. Derjenige, den er dann neu schafft, ist ein anderer. Eigentlich, ich sage es ganz deutlich, wäre das alles schlichtweg unsere Vernichtung. Und das, was er dann schafft an neuen Wesen, die sind ganz frisch. Die haben nicht diese Erfahrung. Sie sind auch nicht frei dann zu ihm gekommen, sondern er hat sie sich einfach wie Marionetten geschaffen. Das wäre so, wenn sie sich ihre Kinder betrachten, die sie großgezogen haben, und es gefällt ihnen einiges nicht bei dem, wie diese Kinder so sind, wie sie in ihrer Eigenständigkeit alles das wollen, was sie wollen. Und sie hätten jetzt die Macht zu sagen, okay, ich bastel mir jetzt ein passendes Kind. Ich habe hirnchirurgische Fähigkeiten. Ich baue all die Eigenschaften aus dem Hirn des Kindes aus und all diejenigen tue ich hinein, die mir passen. Und dann habe ich ein ganz neues Kind. Optimal brav, optimal lieb. Das beste Kind, das gehorsamste, das liebenswürdigste, das begabteste oder was auch immer. Ich hätte also ein Kind genau nach meinem Willen. Das wäre doch was. Das wäre doch wahre Liebe, oder? Natürlich nicht. Denn Liebe ist ja genau das, dass man das Eigenständige, das gewachsen Eigenständige des anderen bewahrt, versorgt, pflegt, entwickelt. Und das ist was völlig anderes. Und wenn Sie schon diese Liebe zu Ihren Kindern haben, dann können Sie sicher sein, dass Gott diese Liebe zu seinen Kindern erst recht hat. Also, er muss einen ganz anderen Weg gehen. Er muss einen Weg gehen, indem er die Menschen so belässt, wie sie sind, dass er ihnen aber eine Chance gibt, anders zu werden. Aber sie sind ja nun mal erst getrennt. Sie haben ja den Abstand schon derartig. Sie sind in ihrem eigenen Reich, in dem Reich dessen, wo man sagen kann, ja, hier ist das, was Schuld genannt wird, banale Selbstverständlichkeit. Und das ist auf unserer Welt ja allemal so. Und wenn es eine andere Welt gibt, in der wir dann als Seele dann mit unseren Eigenschaften hinübergehen, dann wird es dort auch so sein. Nämlich dann werden wir mit denen zusammen sein, die so sind oder so ähnlich sind wie wir. Und da ist auch nicht viel geholfen, weil dadurch sind wir nicht anders. Also welcher Weg gibt es dann noch? Man muss sich klar machen, wenn Gott uns jetzt nehmen würde und würde sagen, okay, ich nehme dich jetzt in meine Nähe, ich hole dich einfach zu mir, so wie du bist, was würde dann mit uns geschehen? Wir würden der Liebe Gottes immer näher kommen. Diese Liebe würde uns in unserer Wahrheit offenbaren, für uns und für alle. Sie würde das Unheil dessen, was sich in uns angesammelt hat, richtig krass offensichtlich werden lassen. Wir würden schlichtweg daran zerbrechen. Wir würden geradezu verdampfen. Wir würden es nicht aushalten. Unsere Existenz wäre wie vernichtet. Es ist also vollkommen egal, ob er uns zu sich holt oder ob er jetzt als purer Gott mit seiner Liebe zu uns käme, würde ja genau das Gleiche passieren. Wenn also Gott in alles das, was die Menschen an eigenständiger Getrenntheit dann aufgerichtet haben, wenn er da einfach direkt hineinkommen würde, das würde alles schlichtweg aufgelöst werden. Was kann er jetzt tun, damit die Menschen, die so von ihm getrennt sind, den Weg zurückfinden, dass sie so liebesfähig werden, dass sie seine Nähe ertragen und dass sie sich in seine Nähe zu ihm hin entwickeln. Ja, die Antwort lautet, er muss selbst Mensch werden und muss in seinem Menschsein das gesamte Göttliche, die Liebe und Herrlichkeit des göttlichen Seins ins Menschliche verwandeln und muss das Menschliche zugleich ins Göttliche verwandeln. Ins Menschliche verwandeln? Das hat Jesus wirklich gemacht. Ständig hat er das Göttliche der Liebe in jedem Atemzug, mit jedem Blick, mit jeder Tätigkeit umgesetzt. Aber wie hat er das Menschliche ins Göttliche verwandelt? Denn schließlich in Gethsemane ist ganz klar, dort hat er noch gelitten, dort hatte er Angst und diese Angst ist sein Menschliches, denn jeder Mensch hat Angst vor seiner Vernichtung und vor der unendlichen Qual, die auf ihn wartet. Also, er musste sich dazu entscheiden, alles das, was an ihm noch menschlich ist, damit es der göttlichen Liebe entspricht, der absoluten Qual so weit auszusetzen, dass er in jedem Augenblick alles, egal, was an Demütigung auf ihn zukam, was an Schmerzen in ihm tobte, umwandelte in pure Liebe. Am Kreuz hat er den letzten Rest seines Menschseins in die göttliche Liebe umgewandelt. Und jetzt mit seinem Tod war Menschsein und Gottsein vereint. Und jetzt ist er einer von uns. Und als Mensch kann er uns jetzt begegnen. Und sein göttliches Sein, seine Liebe, kann uns jetzt so nahe kommen, so nahe, wie es vorher überhaupt nicht möglich war, weil sein Menschsein das Ganze durchdrungen und umhüllt hat. Und dass wir auf diese Art und Weise ihm auch derartig innerlich nahe kommen können, dass wir ihn an uns heranlassen können. Nicht nur das, sondern dass er in uns wirksam werden kann. Und jetzt beginnt etwas ganz Besonderes, nämlich die Verwandlung unserer eigenen Zerstörtheit in Heilung. Wieso? Wenn wir etwas normalerweise wieder in Ordnung bringen, reparieren, heilen, dann ist das immer etwas Äußerliches, ein äußerer Vorgang, der immer außerhalb von uns stattfindet. Aber das, was wir eigentlich sind, das kann er nicht von außen heilen, er muss es von innen heilen, er muss hineingehen. Er muss hineingehen in unser innerstes Unheil. Oder in christlicher Sprache ausgedrückt, er muss unsere Sünden auf sich nehmen. Und die Konsequenzen unserer Sünden, das ist die Zerstörtheit. Und Zerstörtheit ist unglaublich schmerzhaft. Wir spüren sie im Normalfall in dieser Welt nicht, weil wir stumpfsinnig geworden sind. Aber wenn wir sie spüren würden, würde die Strafe unserer Zerstörtheit, das Leid unserer gepeinigten Liebe, würde uns zu einer unendlichen Verzweiflung treiben. Es ist abgedeckt, damit wir noch frei bleiben. Aber er geht jetzt hinein. Er kann jetzt hineingehen als Mensch und Gott mit seiner Liebe in die tiefste Kaputtheit unseres Wesens. Also man kann sagen, in unsere Totheit. Und hier kann er uns jetzt von innen heraus heilen. Das, was vorher nicht möglich war, das ist jetzt möglich. Er hat etwas gemacht, was unfassbar anders ist. Nämlich, dass sein Wesen mit unserem Wesen gleich werden kann, dass wir sozusagen in ihn hineinwachsen können, dass wir uns in ihn hineinlieben können. Und erst dadurch wird die Nähe überhaupt erst wiederhergestellt, wird dieser Bruch, diese Zerrissenheit, diese Zerstörtheit und diese Getrenntheit von Gottes reiner Liebe immer mehr aufgehoben. Wir wachsen in unserer Liebe von innen heraus zu ihm hin. Das ist unsere wunderbare, unendliche Chance. Das ist die Chance der Kinder Gottes. Diejenigen, die sich für so etwas nicht interessieren, weil sie keine Ahnung von der Liebe haben, die werden eine Weile noch brauchen, bis sie zumindest ein Gespür dafür bekommen, welche Chance eigentlich ihnen geboten wird. Aber diejenigen, die schon ahnen, dass es etwas unglaublich, unfassbar Kostbares ist, was wir ohne den geringsten Verdienst geschenkt bekommen, dadurch, dass er sich diese wahnsinnige Mühe auf sich genommen hat, uns im Innersten zu erreichen, ohne dass wir dabei zerstört werden, ohne dass unsere innerste Freiheit auch nur im geringsten tangiert wird, wo wir einfach aus Liebe zu ihm kommen dürfen. Und das ist die einzige Macht, die er uns gegenüber geltend macht. Und diese Macht ist so sanft und sie ist so zärtlich und sie ist so unendlich fein, dass nichts in uns davon überwältigt wird, sondern unsere Möglichkeit ist, von unserer eigenen Liebe überwältigt sein zu können, wenn wir uns nach ihm ausstrecken. Aber das ist etwas, was uns frei lässt. Also, die ganze Kreuzigung ist ein unfassbarer Gnadenakt Gottes. Auch wenn es zunächst rein äußerlich schwer zu verstehen ist.